Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Am Mikrofon Simon Loy. «2022, dann muss das AKW Mühleberg vom Netz», sagt die Betreiberin, die BKW, und will die Energiewende mitgestalten.
«Ein Spaziergang wird es nicht, aber wir wollen es mal anpacken, weil wir daran glauben, dass dieser Weg langfristig der ist, der eine Zukunft hat.»
Das sagt BKW-Verwaltungsratspräsident Urs Gasche, mir dazu gleich und um eins im Tagesgespräch. Dann Spitzengespräche in Brüssel. Es geht um Steuern und ganz grundsätzlich um das Verhältnis der Schweiz mit der EU. Schweigeminute in Frankreichs Schulen, das Land gedenkt der Opfer des gestrigen Anschlags auf Juden. Und Foltern, Morden, Entführen. Erstmals kritisieren Menschenrechtsorganisationen öffentlich auch die syrischen Aufständischen. Ja, sie haben gehirnt in den letzten Wochen und Monaten die Manager des bernischen Atomkraftwerks Mühleberg. Gehirnt, wie es weitergehen soll mit dem AKW und mit der Stromproduktion in der Zukunft. Das Resultat dieser Überlegungen liegt nun auf dem Tisch. In 10 Jahren muss das AKW Mühleberg vom Netz, danach will die BKW voll auf erneuerbare Energien setzen. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Die Zukunft gehört auch bei der BKW den erneuerbaren Energien. In der Strategie 2030 hält die BKW fest, keine Atomenergie, viel erneuerbare Energie und viel Energieeffizienz. Kurt Rohrbach, noch CEO der bernischen Kraftwerke.
Die BKW ist klein genug, um beweglich zu sein und groß genug, um Verantwortung zu übernehmen.
Die Produktionslücke, die das Kernkraftwerk Mühleberg spätestens 2022 hinterlassen wird, wollen die Berner vor allem mit dem Ausbau von Wasserkraftwerken in der Schweiz und mit Windanlagen im Ausland kompensieren. Mit intelligenten Netzen und deutlich effizienterem Stromverbrauch will die BKW den weiteren Anstieg unseres Stromkonsums verlangsamen. Für die Berner, die bisher immer stark auf Atomenergie gesetzt haben, bedeutet diese neue Strategie eine Kehrtwende. Trotzdem bleibt Kurt Rohrbach zuversichtlich.
Ich bin überzeugt, dass die Unternehmung mit ihrer strategischen Neuausrichtung auf der Basis langer und gefestigter Erfahrungen und insbesondere auch dank dem Wissen in einer sehr guten Ausgangslage ist, um ihre Position als führende schweizerische Stromversorgerin und bedeutende innovative Energiedienstleisterin zu festigen und auszubauen.
Sollte es aber nicht gelingen, mit erneuerbaren Energien und mit intelligenten Stromnetzen die Versorgung zu gewährleisten, gibt es für die BKW auch weitere Optionen. Verwaltungsratspräsident Urs Gasche.
Wenn das dann nicht reicht, vor allem auf der Zeitachse nicht rechtzeitig reicht, wird man mit Importen die Versorgungslücke für die Schweiz schließen müssen. Und die zweite hat auch der Bundesrat gesagt, man könne sich als Übergangstechnologie auch Gaskraftwerke in der Schweiz vorstellen.
Beim Thema Gas stehen bei der BKW 2 Projekte im Zentrum. Einerseits das schon lange geplante, aber mittlerweile schubladisierte Projekt eines 400-Megawatt-Kraftwerks bei der Papierfabrik Utzenstorf und ein weiteres gleich grosses im neuenburgischen Gochno, gemeinsam mit der Freiburger Krupp Ö. Bei der Sonnenenergie hingegen sieht sich die BKW künftig mehr als Dienstleister.
Dass wir unsere Systemkompetenz zur Verfügung stellen als Dienstleistung, damit möglichst viele Leute geeignet Strom produzieren können und wir dann eben die Chance haben, mit unserer Dienstleistung diesen Strom fruchtbar zu machen.
Diese neue Strategie muss dann allerdings ein neuer Chef umsetzen. Denn nach einem guten Jahrzehnt an der BKW-Spitze wechselt Kurt Rohrbach per Ende Jahr in den Verwaltungsrat. Dort soll er die neue Strategie weiter prägen.
Tobias Fessler. Und die BKW-Strategie beschäftigt uns weiter in dieser Sendung. BKW-Verwaltungsratspräsident Urs Gasche ist um eins live bei uns im Studio im Tagesgespräch. Dann gibt's weitere wichtige Meldungen mit Andi Löscher.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft der Opposition in Syrien Menschenrechtsverletzungen vor. Oppositionelle Kämpfer würden Sicherheitskräfte der Regierung Assad und Regimetreue entführen, inhaftieren und foltern, schreibt Human Rights Watch in einem offenen Brief. Einige Angriffe seien auch religiös motiviert. Sie gelten der schiitischen Minderheit und den Alawiten, denen auch Präsident Assad angehört. Die Organisation verlangt von der Oppositionsführung, solche Taten zu verbieten. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon seinerseits forderte die internationale Gemeinschaft und den UNO-Sicherheitsrat dazu auf, geschlossen gegen die Gewalt in Syrien vorzugehen. Das Schweizer Handelsunternehmen DKSH hat einen erfolgreichen Börsengang hingelegt. Die Aktie notiert an der Schweizer Börse aktuell bei rund 50 Franken. Damit ist der Ausgabepreis von 48 Franken übertroffen worden. Die bisherigen Aktionäre nehmen mit dem Börsengang über 800 Millionen Franken ein. DKSH ist ein Zürcher Unternehmen, das anderen Firmen hilft, nach Asien zu expandieren. Einer der größten Kunden von DKSH ist der Pharmakonzern Roche. Die Schweizer Industrieunternehmen befinden sich weiterhin in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Das zeigen die Zahlen zum vierten Quartal 2011, die das Bundesamt für Statistik veröffentlicht hat. Demnach sind die Umsätze der Unternehmen im Schnitt zwar leicht gestiegen, die Produktion und die Auftragseingänge gingen aber zurück. Mit einer Schweigeminute ist in allen Schulen Frankreichs der Opfer des Anschlags von Toulouse gedacht worden. Präsident Sarkozy und der sozialistische Präsidentschaftskandidat Hollande nahmen an Pariser Schulen an solchen Gedenkanlässen teil. In der Region rund um Toulouse gilt die höchste Alarmstufe des Antiterrorplans. Die Behörden fahnden mit Hochdruck nach dem Täter, der gestern in einer jüdischen Schule drei Kinder und einen Lehrer erschoss. Mit derselben Waffe waren letzte Woche bereits drei Soldaten getötet worden. In Irak sind bei einer Reihe von Bombenanschlägen mehr als 40 Menschen getötet worden. Fast 190 weitere Personen seien verletzt, melden Spitäler und Sicherheitskräfte. Unbekannte zündeten Bomben unter anderem in Bagdad, Kirkuk und Kerbala. Seit die USA ihre letzten Soldaten im Dezember aus Irak abgezogen haben, befindet sich das Land in einer schweren politischen Krise. Sie ist geprägt von Differenzen zwischen Schiiten und Sunniten. Der Genfer Fußballclub Servette darf vorerst in der Schweizer Super League weiterspielen. Dem Club wurde ein Konkursaufschub gewährt, wie das Genfer Zivilgericht mitteilt. Der neue Hoffnungsträger von Servette, Hugues Genec, hat nun einen Monat Zeit, dem Gericht einen umfassenden Sanierungsplan vorzulegen. In der Schweiz hat fast jede zweite Person ab 15 Jahren ein Smartphone mit Touchscreen und Internetzugang. Das ergibt hochgerechnet fast 3 Millionen Personen mit einem solchen Mobiltelefon. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Internetvergleichsdienstes Comparis bei gut 1200 Personen. Bei den Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren besitzen 4 von 5 ein Smartphone. Die Züge in den Schweizer Bergen verkehren wieder nach Fahrplan. Wegen Lawinengefahr waren gestern Strecken der Matterhorn-Gotthardbahn und der Albula-Linie der Rätischen Bahn gesperrt worden. Um die Strecken wieder befahrbar zu machen, seien einige Lawinensprengungen durchgeführt worden, teilte ein Bahnsprecher mit. Seit Samstag fielen am Alpenhauptkamm örtlich bis 90 cm Schnee. Deshalb ist die Lawinengefahr in vielen Gebieten der Alpen erheblich.
12.38 Uhr in den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS sprechen wir gleich darüber, was derzeit in Brüssel läuft. Stichworte Steuern und Institutionelles. Wir hören, wie sich der Aufstand in Syrien weiter radikalisiert und warum. Wir erzählen die Geschichte jener 150-jährigen Firma, die in ihrem hohen Alter was ganz Neues macht und an die Börse geht. Und Pasta mit Sugo, Huhn, Kartoffeln. Die Speisekarte einer Suppenküche in Rom. Und für dieses Menü stehen in Zeiten der Krise immer mehr Italienerinnen und Italiener an. Die Reportage. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.300 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2062 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,36 Rappen. Das Wetter. Im Norden wird es überall sonnig und mit leichter Brise gibt es am Nachmittag rund 11 Grad. Im Süden ziehen gegen Abend Wolken auf und in der Nacht auf morgen regnet es stellenweise etwas. Die Temperatur steigt auf 15 Grad. Morgen Mittwoch hat es zuerst gebietsweise Nebel und auch einige Wolkenfelder. Tagsüber ist es aber in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig. Die Temperatur liegt bei rund 17 Grad. Am Donnerstag ist es überall sonnig bei rund 19 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Sie hören Rendezvous von Schweizer Radio DRS. Eine ganze Reihe von Fragen gibt es zu klären zwischen der EU und der Schweiz. Die Zukunft der bilateralen Verträge und vor allem die Versteuerung von Geldern, die EU-Bürger in der Schweiz versteckt haben. Von Fortschritten war aber schon lange nichts mehr zu hören. Heute sind Außenminister Burkhalter und Finanzminister Wittmer Schlumpf gleich zu zweit in Brüssel. Ein erstes Treffen hatten sie mit EU-Parlamentspräsident Schulz. Urs Bruderer.
Der Tag fing mit der leichtesten Hürde an.
Das war ein informativer und ein herzlicher Morgen.
So der Präsident des EU-Parlamentes Martin Schulz nach seiner Begegnung mit der Bundespräsidentin Wittmer Schlumpf und mit Bundesrat Burkhalter. Es wurden offenbar viele Themen angesprochen. Hier die unvollständige Aufzählung der Bundespräsidentin.
Wir haben auch diskutiert über die Möglichkeiten der Konsolidierung des bilateralen Wegs, auch des Ausbaus des bilateralen Wegs und selbstverständlich, ich bin ja Finanzministerin in der Schweiz, auch über die verschiedensten Fiskalfragen, die die Europäische Union sehr interessieren und uns auch sehr interessieren.
Viele schwierige Themen für kurze 30 Minuten zu dritt. So viele, dass offenbar nirgends nachgefasst wurde. Einzig zur sogenannten Roadmap des Bundesrates zur Generalüberholung der Beziehungen zur EU überhaupt, hat Schulz sich gegenüber der Presse kurz geäußert.
Wir haben uns erläutern lassen vom Herrn Außenminister eine Strategie, wie die anliegenden Dossiers zwischen der Europäischen Union und der Schweiz in eine Roadmap gepackt werden können, in einen Fahrplan. Das ist sicher ein interessanter Beitrag, über den wir hier diskutieren werden.
Interessant. Diskutieren. Geschluckt hat Brüssel die Roadmap noch nicht. Die EU erwartet von der Schweiz wohl einen größeren Schritt. Hin zu einer automatischeren Übernahme von EU-Recht, hin zu unabhängigen Überwachungsbehörden, hin zu unabhängigen Gerichten, die über die gemeinsamen Abkommen wachen. Es ist wahrscheinlich, dass Wittmer Schlumpf und Burkhalter sich heute noch schärfere Töne anhören müssen, wenn sie Steuerkommissar Schemeda treffen oder EU-Kommissionspräsident Barroso oder EU-Ratspräsident Van Rompuy. Die Bundespräsidentin sagte nach dem Treffen mit dem EU-Parlamentspräsidenten, sie habe versucht aufzuzeigen, wie der bilaterale Weg weitergehen könne.
Ich denke, wir sind alle daran interessiert, dass wir einen guten Weg miteinander weitergehen können und gute Lösungen auch finden werden.
Evelyn Wittmer-Schlumpf im Beitrag von Urs Bruderer. Und in Brüssel geht das Besuchsprogramm weiter. Für die Schweizer Bundesräte Wittmer-Schlumpf und Burkhalter stehen heute noch Treffen an mit EU-Kommissionspräsident Barroso, Ratspräsident Van Rompuy und EU-Steuerkommissar Schemeda. Dominik May im Bundeshaus, was wird denn das Spannendste heute?
Nun, das heißeste Eisen ist ganz klar das Thema Steuern, konkret die Abgeltungssteuer. Da will die Schweiz mit Deutschland und Großbritannien eine separate Lösung und man ist sich im Grundsatz einig. Deutsche und Briten sollen eine Steuer zahlen auf die Renditen, die sie mit ihrem Geld auf Schweizer Banken erzielen und dabei sollen sie anonym bleiben. Nur die EU hat sich quergelegt. Sie hat gesagt, Deutschland und Großbritannien überschreiten da ihre Kompetenzen, weil Steuern auf Zinsen nämlich auf EU-Ebene geregelt sind.
Und wie könnte eine Lösung aussehen, die auch der EU gefällt?
Es läuft darauf hinaus, dass der Bereich Zinsen aus den Abkommen mit Deutschland und Großbritannien gekippt wird. Und vor wenigen Minuten hat das eidgenössische Finanzdepartement mitgeteilt, dass man sich mit Großbritannien genau darauf geeinigt hat. Somit bleibt jetzt noch das Abkommen mit Deutschland offen. Und dieses ist für die Schweiz besonders wichtig und brisant, weil es hier um deutlich mehr Bankkunden und somit auch um deutlich mehr Geld geht.
Das Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland ist also noch offen. Das ist heute in Brüssel ein Thema. Wenn sich hier die EU wehrt gegen eine Lösung, was hat Bundespräsidentin Wittmer Schlumpf denn in der Hand für die Verhandlungen in Brüssel?
Nun, die Bundespräsidentin könnte sagen, liebe EU, wir wollen hier eine Lösung, so wie mit Großbritannien, eine Lösung, die ihr akzeptiert. Und erst danach reden wir über all die anderen Fragen, die euch als EU interessieren. Und möglich ist auch, dass die Bundespräsidentin der EU an einem anderen Ort entgegenkommt. Stichwort Unternehmenssteuern, ausländische Holdings, zum Beispiel Firmensitze, zahlen in der Schweiz besonders tiefe Steuern. Und das sieht die EU gar nicht gerne. Vielleicht macht da heute die Schweiz, die Bundespräsidentin, gesehen einen Schritt auf Brüssel zu. Ja, und jetzt essen die Bundespräsidentin und Außenminister Burkhalter zurzeit mit EU-Kommissionspräsident Barroso gemeinsam zu Mittag. Da gibt es viel zu bereden zwischen Salat und Hauptgang oder nach dem Dessert. Und ob die Schweiz da ihre Steueranliegen durchbringt, das ist offen und da sind wir gespannt.
Und diskutiert wird vielleicht oder wahrscheinlich auch über sogenannte institutionelle Fragen heute, nicht nur am Mittagstisch. Also über die Frage, wie die Schweiz und die EU künftig miteinander umgehen. Dominik Meyer, wo liegen da die größten Hindernisse bei dieser Frage?
Ja, wir haben es vorhin im Beitrag ja bereits gehört. Die EU will, dass die Schweiz künftig automatisch EU-Recht übernimmt, überall dort, wo sie mit Brüssel eng verbandelt ist. Und die EU verlangt auch, dass künftig Gerichte entscheiden, wenn es Streitfälle gibt zwischen der Schweiz und der EU. Und beides ist extrem heikel. Es weckt in der Schweiz Ängste vor fremden Richtern. Und es geht letztlich um die Souveränität. Das Volk kann sich in der Schweiz ja gegen neue Gesetze immer mit Referenden wehren. Und das verträgt sich schlecht mit dem Anspruch der EU, ihr müsst neue Gesetze einfach übernehmen. Der Bundesrat wird hier nicht einfach nachgeben können und wollen. Bereits heute engen die Verträge mit der EU die Schweiz ein. Wir sind in vielen Bereichen faktisch abhängig von Brüssel und jeder weitere Schritt auf die EU zu weckt in der Schweiz innenpolitisch enorme Widerstände.
Der Bundesrat ist ja mit einer neuen Strategie nach Brüssel gereist, nicht alles zusammen verhandeln, sondern die institutionellen Fragen zuerst anhand eines Abkommens klären, nämlich des Stromabkommens. Klappt das? Glauben Sie das?
Ja, eben, das ist diese berüchtigte Roadmap, von der vorher auch im Beitrag die Rede war. Es sieht nicht sehr gut aus, würde ich sagen. Die EU hat im Vorfeld dem Vernehmen nach wenig begeistert reagiert auf diesen Schweizer Vorschlag der Staffelung. Die EU will erst dann über Sachfragen und auch über ein Stromabkommen verhandeln, wenn die grundsätzlichen Fragen, eben diese institutionellen Fragen, geklärt sind. Die Positionen, die liegen hier weit auseinander. Die Schweiz wird deutlichere Worte noch als vom Parlamentspräsidenten hören jetzt in diesen Stunden. Ein Durchbruch heute in diesen Fragen wäre eine große Überraschung.
Einschätzungen von Inlandredaktor Dominik Meyer im Rendezvous. In 13 Minuten, 13 Uhr. Syrien, da gibt es schon seit längerem Berichte, Videos, die belegen, dass auch die Gegner von Präsident Assad Verbrechen begehen. Doch Menschenrechtsorganisationen haben es bisher vermieden, die Opposition deswegen öffentlich zu beschuldigen. Das hat sich nun geändert. Human Rights Watch hat am Morgen erstmals eine Erklärung veröffentlicht, die den Aufständischen, Zitat, ernsthafte Menschenrechtsverletzungen vorwirft. Ich frage den Ostkorrespondentin Irene Meyer, warum übt Human Rights Watch ausgerechnet jetzt Kritik?
Ich glaube, weil alles außer Kontrolle gerät in Syrien, vielleicht auch, weil die Bilder der Bombenanschläge von Damaskus und Aleppo übers Wochenende doch sehr an den Irak erinnern. Das könnte vielleicht ein Weckruf sein. Es scheint, als schauten die westlichen Regierungen und auch die großen Menschenrechtsorganisationen endlich ein bisschen genauer hin, wer da alles unter dem Deckmantel der Opposition oder der Rebellen in Syrien agiert. Und da entdecken sie zahlreiche Extremistengruppen, Salafisten, auch Al-Qaida, die man viel mehr mit Terror als mit demokratischem Aufbruch in Verbindung bringt. Und ein weiterer Grund, denke ich, ist auch die Erosion der politischen Opposition. Also der syrische Nationalrat, auf den der Westen gesetzt hat, der zerfällt.
Und was sind denn nun die konkreten Vorwürfe an die Adresse der Aufständischen? Was sollen sie gemacht haben?
Es werden detailliert Fälle von Entführungen und Folter beschrieben, die bewaffnete Rebellen verübt hätten, an Zivilisten, auch an Jugendlichen und an Soldaten oder der sogenannten Shabia, so nennt man die Schlägertrupps des Regimes. Es wird auch beschrieben, wie Zivilisten oder Soldaten ermordet wurden bzw. regelrecht hingerichtet. Die Täter identifizieren sich laut Human Rights Watch als Mitglieder der sogenannten Freien Syrischen Armee. Es ist aber auch zum Beispiel immer wieder die Rede von der Farouk-Brigade. Das ist eine Salafistengruppe, die in Homs seit langem bekannt ist als besonders grausam.
Das sind doch klare, detaillierte Schilderungen. Worauf stützt sich Human Rights Watch bei diesem Appell da?
Human Rights Watch stützt sich auf detaillierte Aussagen von Aktivisten. Das sind Leute aus dem Inneren des Aufstandes, der Opposition, die Zeugen von solchen Verbrechen wurden. Also das sind Leute innerhalb des Aufstandes, denen das Ganze nicht mehr geheuer ist.
Diese Kritik ist nun mal auf dem Tisch. Die Frage im Raum, ändert sich überhaupt was aufgrund dieser Kritik oder bleibt alles beim Alten?
Also in der Wahrnehmung kann sich etwas ändern. Das scharfe Schwarz-Weiß-Bild wird vielleicht etwas aufgeweicht. Es kann auch sein, dass die internationale politische Meinung etwas justiert wird. Aber ob das den sich abzeichnenden Bürgerkrieg noch stoppen kann, das ist doch sehr fraglich. Die Situation in Syrien selber ist so weit eskaliert, dass beide Seiten bis zum Äußersten entschlossen scheinen.
Eben in letzter Zeit stellt man fest, dass die Gewalt in Syrien am Eskalieren ist. Sie haben es selber gerade wieder angetönt. Man hat irgendwie den Eindruck, dass die Aufständischen immer radikaler werden. Stimmt das?
Ich selber habe den Eindruck, aus allem, was ich seit einem Jahr höre und sehe und auch aus vielen Gesprächen mit Flüchtlingen, dass es von Anfang an einen radikalen islamistischen Faktor in diesem Aufstand hatte, neben dem dominierenden, säkularen und gewaltlosen. Andere mögen das anders sehen, aber dass sich jetzt das Ganze extrem radikalisiert und islamistische Extremisten an Boden gewinnen, das sagen unterdessen sogar westliche Geheimdienste. Und das Beunruhigende an allem ist, dass sich diese sehr gefährliche Entwicklung, also die Erstarkung des islamischen Fundamentalismus, auch auf die ganze Region ausdehnt. Es ist in der ganzen Region spürbar.
Das sagt DRS-Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. DKSH. Hinter diesen vier Buchstaben versteckt sich ein kaum bekanntes, aber für die Schweiz wichtiges Unternehmen. Die 24'000 Angestellten verkaufen Maschinen, Uhren und Medikamente von Schweizer Unternehmen weiter in jene asiatischen Länder, in denen die Wirtschaft boomt. Ab heute werden die Aktien von DKSH an der Schweizer Börse gehandelt. Manuel Rentsch über einen bislang stillen Riesen.
DKSH, das ist die Geschichte, die mit einem Abenteuer beginnt und mit einem Geldregen aufhört. Vor 150 Jahren sind vier junge Männer nach Asien ausgewandert. Sie haben in diesen fernen Ländern Waren gehandelt, mit der Schweiz, Textilien, Uhren, Seide, Maschinen und so weiter. Heute nun machen die Nachkommen Kasse, die vierte und fünfte Generation dieser Firmengründer sowie ein paar weitere Aktionäre haben heute Vormittag 30% ihrer Aktien verkauft. Damit verdienen sie 820 Millionen Franken. In den kommenden Wochen kommen nochmals 80 Millionen Franken dazu. Das Abenteuer in Asien hat sich also für die Nachkommen gelohnt. Es waren zwei Thurgauer und zwei Zürcher, die damals die Koffer gepackt hatten und ausgewandert sind. Eduard Keller ging 1868 auf die Philippinen, Wilhelm Diethelm nach Singapur, Hermann Sieber nach Japan und etwas später gesellte sich auch noch Robert Heckner dazu. In den vergangenen 150 Jahren sind diese Firmen zum größten Handelskonzern Asiens zusammengewachsen mit einem Umsatz von mehr als 7 Milliarden Franken. Die vier Buchstaben DKSH stehen denn auch für die Namen der Firmengründer Diethelm, Keller, Sieber und Heckner. DKSH versteht sich heute als Dienstleistungsunternehmen, das mittelgroßen und großen Firmen den Markteintritt in Asien ermöglicht. Kein anderes Unternehmen verfügt in diesen Ländern über ein derartiges Netzwerk. Beispiele für Kunden gibt es genügend. Da wäre zum Beispiel Ricola, eine über 30-jährige Geschäftsbeziehung. DKSH verkauft die Bonbons an 4'000 Verkaufsstellen in China. Ein weiteres Beispiel ist Lindt & Sprüngli. Für den Vertrieb der Schweizer Schokolade in Asien arbeiten bei DKSH fast 600 Personen. Für den Schokoladehersteller ist der Händler also sozusagen das Tor zu diesen lukrativen Märkten. Die Kundenliste ist lang. Nivea, Mars, Levi's, Roche und Novartis, OC Oerlikon, Breitling und so weiter. Für all diese Firmen und Marken macht DKSH das Marketing und den Vertrieb in den asiatischen Ländern. Auch für die Schweizer Uhrenindustrie ist die Gesellschaft seit Jahrzehnten ein Türöffner. In den 50er Jahren zum Beispiel wurde jede dritte in Japan verkaufte Uhr über DKSH verkauft. Das war damals vor allem die Marke Omega. Die lange Tradition des Schweizer Handelshauses hat das Interesse der Aktionäre heute geweckt. Der Aktienkurs ist am Vormittag um bis zu 9% gestiegen.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen auf DRS 1, DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Wie verändert die europäische Wirtschaftskrise das Leben der Menschen? Dieser Frage gehen wir auch diese Woche in einer losen Serie nach. Heute schauen wir in Italien genauer hin. Massimo Agostinis hat in Rom eine Suppenküche besucht. Dort, im Schoße der Kirche, müssen sich seit der Krise nicht nur Immigranten ernähren, sondern auch immer häufiger die Italienerinnen und Italiener, weil das Geld bis Ende Monat nicht mehr reicht.
Das sehr touristisch gewordene Quartier Trastevere mitten in Rom um die Mittagszeit. Hier betreibt die katholische Laienbewegung Sant'Egidio seit Ende der 60er Jahre eine Suppenküche.
Oggi si mangia pasta con il sugo di carne, poi cotolette di pollo, patate e in alternativa formaggio, poi frutta e pane.
Heute gebe es Pasta mit Sugo, dann ein Stück Huhn mit Kartoffeln oder stattdessen etwas Käse, sagt Cecilia Bari, die seit 20 Jahren die Suppenküche leitet.
In media adesso siamo fra i 700-800 persone durante il pomeriggio.
Am Nachmittag kämen derzeit zwischen 700 und 800 Bedürftige. Noch vor 3 Jahren seien es erst 500 gewesen. Geändert hat sich nicht nur die Zahl der ausgegebenen Portionen, geändert hat sich auch die Zusammensetzung der Klientel. Cecilia Bari.
Ci sono anche italiani e ci sono soprattutto persone anziane.
Lange Zeit seien nur Ausländer gekommen, seit der Krise aber seien immer mehr Italiener bei ihnen wieder anzutreffen, vor allem Ältere. Aber nicht nur. Da und dort sieht man auch jüngere Italiener an den Tischen sitzen, wie zum Beispiel sie mit ihren beiden Töchtern. Sie habe 2 Töchter und einen Haushalt, doch sie und ihr Mann hätten ihren Job verloren. Da komme man ohne Hilfe nicht mehr über die Runde, sagt die knapp 40-jährige Maria. Am anderen Ende des dunklen Raumes sitzt er, Mario.
Adesso faccio un lavoro interinale. Sono entrato nel girone infernale del precariato e ci siamo trovati con.
Ich arbeite als Temporärarbeiter. Vor der Krise verdienten meine Frau und ich 3.200 Euro zusammen. Wir waren privilegiert. Ich war Leiter einer Abteilung in einer Boden- und Wandplattenfirma. Dann kam die Krise. Ich wurde entlassen. Jetzt leben wir vom Lohn meiner Frau und meinen paar Euros, die ich als Temporärarbeiter irgendwo für ein paar Tage kassiere. Ich gehöre jetzt zum Prekariat Italiens. Ich bin sozusagen das letzte Rädchen am Karren.
Io adesso sono un interinale, sono l'ultima ruota del carro.
Weder Maria noch Mario sprechen gern darüber, dass sie hin und wieder zu Sant'Egidio in die Suppenküche kommen, um das schmale Haushaltsbudget zu entlasten. Das rührt an ihrer Ehre. Mario blickt mit Sorge in die Zukunft. Ich habe keine Perspektive. Seit 3 Jahren geht das nun so. Ich finde für ein paar Tage Arbeit, dann suche ich wieder wochenlang, dann kriege ich wieder etwas für 2-3 Wochen und so weiter. Jetzt habe ich wieder ein Engagement bis Ende April. Aber dann... Die Suppenküchen der verschiedenen katholischen Organisationen in Italien sind beliebt aus einem einfachen Grund, sagt Cecilia Bari, die Leiterin der Suppenküche.
Qui si deve soltanto registrarsi la prima volta e quindi dare nome, cognome e la data di nascita.
Bei ihnen müsse man sich nur einmal registrieren lassen, dann könne man kommen und gehen, so oft man wolle. Staatliche Suppenküchen indes verlangten Steuerauszüge und dergleichen, das schrecke die Kundschaft eher ab, sagt Cecilia Bari. Obwohl wieder vermehrt Italiener in die Suppenküche von Sant'Egidio kommen, rund ein Viertel der Klientel, stellen Ausländer, häufig illegal Eingereiste, die Mehrheit. Sant'Egidio versucht ihnen eine Art Schutz zu bieten. Die Ausländer können sich bei Sant'Egidio registrieren und kriegen dann einen Pass des Laienordens. Der ist natürlich nicht offiziell, aber er bietet den illegal Eingereisten einen gewissen Schutz vor Behördenwillkür. Die italienische Polizei geht ziemlich unzimperlich um mit nicht registrierten Ausländern, besonders wenn sie schwarzer Hautfarbe sind. Zücken sie aber den Sant'Egidio-Pass, hilft das häufig, da dies zeigt, dass sich jemand um sie kümmert. Wie viele Suppenküchen es in Italien gibt, weiß niemand so genau. Tatsache ist aber, dass die katholische Kirche und ihre Organisationen die historische Abwesenheit des italienischen Sozialstaates zu kompensieren versuchen. Das ist nicht zu unterschätzen in einem Land, wo es keine eigentliche Arbeitslosenversicherung gibt, Sozialfälle meist sich selber überlassen werden und viele alte Leute nur eine Minimalrente kassieren, also 460 Euro im Monat. Damit in einer Stadt zu überleben, ist unmöglich. Entweder man hat eine Familie, die hilft, oder eben Sant'Egidio oder eine andere kirchliche Organisation.
Massimo Agostinis aus Rom. Die BKW will das Atomkraftwerk Mühleberg also noch 10 Jahre weiter nutzen, bis 2022. Zu dieser Strategie haben wir ein paar Fragen an BKW-Präsident Urs Gasche im Tagesgespräch nach weiteren wichtigen Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Löscher.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft der Opposition in Syrien Menschenrechtsverletzungen vor. Anhänger der Regierung Assad würden entführt, inhaftiert und gefoltert. Das Zürcher Handelsunternehmen DKSH hat einen erfolgreichen Börsengang hingelegt. Die Aktie notiert an der Schweizer Börse aktuell bei rund 50 Franken. Damit ist der Ausgabepreis von 48 Franken übertroffen worden. Mit einer Schweigeminute ist in allen Schulen Frankreichs der Opfer des Anschlags von Toulouse gedacht worden. Auch Präsident Sarkozy und der Präsidentschaftskandidat Hollande nahmen an einem solchen Gedenkanlass teil.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.